Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
Wege und Weichen unseres Denkens.
RefLab.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Mindmaps, liebe Philosophie-Interessierte, herzlich willkommen zu einer Special-Folge, einer Sonderfolge unseres Podcasts. Peter ist mir per Zoom zugeschaltet und ich freue mich, Peter, mit dir heute mal über ein sehr aktuelles und auch brisantes Thema zu sprechen. Nicht so sehr Philosophiegeschichte, auch wenn wir darauf zurückkommen werden. Aber wir haben in unserer letzten Aufnahmesession, wo du uns besucht hast in der Schweiz, waren wir gerade in den Tagen hier, in denen Donald Trump zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde. Und das hat uns natürlich auch umgetrieben. Und dann ist es irgendwie zusammengekommen, unsere philosophischen Überlegungen zu Wahrheit und Erkenntnis und so weiter und die ganzen, auch der Medienrummel um Trump und seine doch für viele überraschende Wahl. Und wir haben gesagt, da müsste man eigentlich mal auch mit einer philosophischen Brille ein bisschen genauer hingucken. Deshalb, Peter, ich freue mich auf diese Folge und ich steige vielleicht einfach ein. Ich habe das Thema schon genannt. Die Wogen haben sich inzwischen vielleicht ein bisschen gelegt. Der Staub dieser politischen Detonation hat sich ein bisschen gelegt. Man kann vielleicht ein wenig ruhiger, ein wenig nüchterner, vielleicht auch ernüchterter einfach festhalten. Die USA hat ein zweites Mal Donald Trump zum Präsidenten gewählt und es wurde noch nicht einmal ein richtig knappes Rennen. Also die ganzen Prognosen, dass das ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird mit Kamala Harris und die Erwartung auch, dass man da dann wieder tagelang auszählt und wieder neu auszählen muss, weil es so knapp ist und so, das hat sich alles nicht bewahrheitet. Trump hat zuerst einmal die Mehrheit im Senat für sich geholt. Er hat sogar das Popular Vote gewonnen, also auch die absolute Mehrheit der Volksstimmen erreicht und eine überragende Mehrheit der Electoral Votes, also der Wahlmännerstimmen geholt. Es ist ein sehr klarer Sieg geworden und mindestens in unseren Breitengraden reiben sich viele die Augen, nicht zuletzt JournalistInnen, die tendenziell eher Kamala Harris den Sieg zugesprochen hätten. Und jetzt fängt natürlich das große Blame Game an. Wie das immer so ist, man fragt sich jetzt, wie konnte das so weit kommen, dass ein überführter Straftäter, ein notorischer Lügner, ein pathologischer Narzisst und was man Trump alles noch anhängt, dass so einer wiedergewählt wird und dann versucht man irgendwie die Schuldigen zu finden. Joe Biden ist zu spät zurückgetreten und hat den Platz nicht freigegeben, hat zu wenig Zeit gegeben, um sich für einen Nachfolgekandidaten. Kamala Harris hat Trumps Rhetorik der Angst und Wut zwar eine andere Rhetorik entgegengesetzt, eine Rhetorik der Begeisterung und der Hoffnung, aber kein eigentliches politisches Programm, keine substanzielle Alternative vorgelegt und so weiter. Und dann geht natürlich der Fokus ganz stark auch auf die Wähler und Wählerinnen. Und ich habe auf meinen Social Media einige sehr, ich sage jetzt mal, natürlich auch aus der Frustration und dem Unverständnis geborene Statements gelesen, dass jetzt eben diese alten, weißen und ungebildeten, teilweise auch evangelikalen Männer Trump ins Amt gehoben haben. Und es wird auch dann gerne abgehoben auf den unterschiedlichen Bildungsstand der Wähler. Also es hat sich in dieser Wahl noch deutlicher abgezeichnet wie vor 4 Jahren, dass unter den Trump-Wählern überdurchschnittlich viele Menschen ohne College-Abschluss waren und umgekehrt, dass Harris von Menschen mit College-Abschluss, mit einer höheren Ausbildung oder akademischen Ausbildung überdurchschnittlich häufig gewählt wurde. Und das könnte man dann auf den Nenner bringen. Und ich habe das mehr oder weniger wörtlich so gelesen. Die ländlichen Idioten haben Trump zum Präsidenten gemacht. Peter, greift das zu kurz?
Ja, zunächst mal auch von mir aus herzliche Grüße. Ich freue mich auf diese Folge. Wir haben sie sehr kurzfristig vorbereitet. Und der Vorteil ist, dass wir aktuell sind. Und Philosophie treiben heißt nicht in Aktualitäten aufgehen, sondern Aktualitäten auf philosophische Hintergründe hin durchsichtig machen. Und das haben wir uns in dieser Folge vorgenommen. Und so verstehe ich jetzt auch deine Schlussfrage. Ich darf jetzt schon mal versprechen, dass es ein bisschen provokativ werden wird. Mhm. Also die ländlichen Idioten, ich habe gelesen, ich habe lange nicht so viel in den Medien geforscht wie du jetzt in den letzten Tagen, aber ein unglaublicher Vorgang. Wie kann man einem Menschen, dem man in seiner Amtszeit Washington Post über 30.000 Lügen nachgewiesen hat, wie kann man so jemanden wählen? Mit anderen Worten, es sind nicht nur die ländlichen Idioten. In bestimmten Medien kann man auch so Voten finden wie mehr als die Hälfte der Amerikaner ist ganz offenbar verrückt. Mhm. Also wie kann man diesen Versprechungen glauben? Wie kann man sich an Trump dranhängen? Und das eine, was wir, glaube ich, von vornherein ganz deutlich sagen möchten und auch sagen müssen, ist, das ist jetzt keine politische Sendung. Ja. Sie wertet jetzt auch nicht das Wahlergebnis, aber sie wertet ein Stück weit diese Stellungnahme, die auch ein Licht auf uns selber wirft. Das zentrale Problem, dass die Medien und auch eine linksliberale Kritik an Trump und seinem Programm hat, ist ja schon 2020 gewesen, das Stichwort Postfaktizität. Also Postfaktizität ist gar nicht leicht auszusprechen. Die Frage, wie geht er eigentlich mit der Wahrheit um?
Ja.
Ist ein solcher Mensch überhaupt verlässlich? Kann man jemanden wählen, der aus einer bestimmten Perspektive heraus der Lüge überführt wird? Und genau an dieser Stelle würde ich gerne einsetzen und deutlich machen, dass ein solches Urteil von unserer Seite aus eben auch schon einen bestimmten Standpunkt voraussetzt und umgekehrt noch nicht über die Reflexion verfügt, die einem hilft, genau diesen erstaunlichen Sachverhalt, dass so viele Menschen Trump gewählt haben, zu verstehen. Ich würde jetzt mal vom gesunden Menschenverstand her von der Voraussetzung ausgehen, über die Hälfte der Amerikaner, du hast von Popular Vote gesprochen, sind nicht einfach verrückt, sondern wenn ich auf einen solchen Sachverhalt stoße und dann bei mir auf solche Urteile stoße, dann würde ich gerne eher mich in Frage stellen und überlegen, von welchen Kriterien komme ich denn her, wenn ich so viele Menschen des Unsinns oder einer rational nicht nachvollziehbaren Haltung zeige. Das wäre jetzt zunächst mal der philosophische Zugang dazu.
Ja.
Bevor ich weiterrede und erläutere, was aus meiner Sicht der Hintergrund ist, mache ich mal gerade eine Pause.
Ja, vielen Dank, Peter, für diese Einführung auch in die philosophischen Fragestellungen, die uns in diesem Podcast natürlich interessieren. Und ich kann mich noch gut erinnern an die erste Präsidentschaftszeit Donald Trumps und an diese unfassbare Aufregung, die auch durch die Medien gegangen ist, als diese Rede vom postfaktischen Zeitalter, als Trump und seine damalige, was war das, die Pressesprecherin, diese Connelly oder wie sie heißt, die dann von alternativen Fakten gesprochen hat und gesagt, ja, Trump hätte halt eine alternative Wahrheit präsentiert und so weiter. Und da haben viele wirklich den Untergang überhaupt des Abendlandes und der demokratischen Kultur heraufbeschwört, weil alles ihrer Meinung nach eben auf diesen Fakten beruht. Und wenn man die nicht mehr anerkennt, dann schwimmen uns alle Fälle davon. Und interessanterweise hat sich das ja jetzt auch ein Stück weit nochmal zugespitzt. Auch mir ist diese Debatte vor Augen zwischen Kamala Harris und Donald Trump, die nach Urteil natürlich nicht der strammen Trump-Fans, die sind immer der Meinung, er hätte einmal mehr triumphiert, aber ganz viele auch moderate BeobachterInnen haben gesagt, Kamala Harris hat jetzt da wirklich die schlauere Figur und den überzeugenderen Eindruck gemacht, bis hin zu dieser grotesken Szene, in der Trump behauptet, dass bestimmte, was war das nochmal, bestimmte Einwanderer Migranten den Amerikanern vor Ort die Hunde und die Katze wegessen und so. Und das ist ja dann wirklich durch die sozialen Medien gegangen. Da hat sich ein Tsunami an Hohn und Spott ist durch die Medien im Blick auf diese Aussage, die man natürlich sofort der Falschheit überführen konnte. Das ist so mit aller Wahrscheinlichkeit nie passiert. Und dann hat man gedacht, ja, also damit hat er sich jetzt doch wirklich einfach bewiesen, dass er sich nichts um die Wahrheit schert, sondern nur Behauptungen in die Welt setzt, um seiner politischen Agenda zu dienen. Und doch, wenige Wochen später, findet eine Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung doch, das ist unser Präsident. Und das kriegen viele nicht zusammen. Und ich kriege das auch nicht zusammen, wenn so offensichtlich irgendwo die vernünftige Wahl eine andere gewesen wäre.
Ja. Sehr schön. Vielen Dank auch für dieses Beispiel, das ja richtig krass ist. Du hast gesagt, Kamala Harris hätte den überzeugenderen Eindruck gemacht. Genau das ist ja empirisch widerlegt. Also wer überzeugt hat, war Trump. Er ist gewählt worden mit der ganz großen Mehrheit der Amerikaner, obwohl er solche Sachen gesagt hat. Und ich behaupte jetzt, weil er solche Sachen gesagt hat. Ich würde auch noch mal gerne auf sein zentrales Votum zurückkommen, MAGA nicht, we will make America great again. Dieses will, wir werden und wir wollen, das ist, glaube ich, ein Schlüssel und wir müssen versuchen jetzt zu verstehen, wie kommt es dazu. Nochmal, die Voraussetzung ist zu sagen, die Amerikaner sind auch sonst nicht eigentlich auf den Kopf gefallen. Also was ist die Logik eigentlich hinter diesem ganzen Vorgang? Und das ist die philosophische Frage, die mich auch bewegt. Vielleicht kann man mal herkommen von der zweiten Folge, in der wir versucht haben, Immanuel Kant zu würdigen. Da haben wir ganz kurz angesprochen, eine späte Schrift von Kant über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen. Ja. Und da geht es darum, dass der Kant sagt, selbst dann, wenn ein Mörder einen Freund von mir verfolgt, der zu mir kommt, bei mir Zuflucht sucht und der Mörder klopft an die Tür und fragt, ist der XY diese Person bei dir? Dann bin ich verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Und das begründet Kant dann mit der abstrakten Forderung des kategorischen Imperativs, weil allgemein die Verlässlichkeit unter Menschen leiden würde, wenn man hier lügen würde. Also aus einer gewissen Sicht eine im Grunde absurde Konzeption, die aber vollkommen konsequent ist und dieser rationalen Logik folgt, die eben auch davon ausgeht, dass ich etwas wissen kann, dass ich Erkenntnis haben kann, rein abstrakt. Und in der amerikanischen Philosophie gibt es nun eine leitende Tradition, Das ist der sogenannte Pragmatismus. Vielleicht darf ich auch ganz kurz die wichtigsten Leute da nennen. Wir wollen da jetzt nicht dran verlieren. Ja, aber William James wäre etwas sehr, sehr wichtig. Da kann ich auch die Lebensdaten nennen. Also er hatte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt, 1842 bis 1910, dass man ungefähr das einordnen kann. Charles Sanders Peirce, John Dewey haben vielleicht einige gehört, George Herbert Mead. Und in neuerer Zeit, ganz, ganz wichtig, nimmt diese Tradition Richard Rorty auf. Also wir haben hier dann auch eine Brücke zur amerikanischen Postmoderne und das macht die Sache eigentlich ziemlich interessant. Also, und dieser Pragmatismus vertritt eine vollkommen andere Konzeption von Wahrheit. Also Wahrheit, klassisch Thomas von Aquin und in seiner Tradition steht dann auch Descartes und letzten Endes auch Kant, der Rationalismus setzt das voraus. Wahr ist da etwas dann, wenn unsere Aussagen mit der Wirklichkeit übereinstimmen.
Ja.
Und diese klassische Korrespondenztheorie der Wahrheit, da finden wir hier eben ein ganz anderes Konzept. Wahrheit ist bei Thomas und in diesem klassischen Konzept das, was absolut ist, was unveränderlich ist, was unabhängig ist von der Person, die das Ganze erkennt. Und im Pragmatismus sieht das ganz, ganz anders aus. Wir können vielleicht von William James ausgehen. William James, der vielen auch bekannt ist als Pädagoge, als Physiologe, als Biologe, er hat auch einen Medizinabschluss, also unglaublich weit humanwissenschaftlich gebildet und er hat sehr, sehr stark beeinflusst von evolutionstheoretischen Konzepten, also Spencer und Darwin, das hat er aufgenommen. Und seine Theorie ist jetzt, Wissen gibt es nicht abstrakt, sondern Wissen muss sich verstehen im Kontext der Beziehung von dem einzelnen Organismus zu seiner Umwelt. Also das evolutionstheoretische Konzept wird universalisiert und auch auf den Bereich der Erkenntnistheorie angewendet. Und es bedeutet dann, wir Menschen haben gar kein Interesse von Natur aus an einem abstrakten Wissen, wie verrückt ist das denn, sondern Wissen und Erkenntnis sind Teil eines Prozesses, in dem der einzelne Organismus und wir auch als Kollektiv ums Überleben ringen. Das heißt, auch die Theorien, die ich mir jetzt durch Erkenntnis bilde, die sind im Grunde ein Teil des Überlebenwollens. Und Wahrheit ist dementsprechend, so John Dewey, Wahrheit ist das, was mir John Dewey, aber auch William James, was mir einen Überlebensvorteil bringt. Also eine Wahrheit bedeutet, um es noch auf einen Nenner zu bringen, den Punkt dran zu machen, den Knopf. Eine Vorstellung erweist sich als förderlich für mich. Dann ist sie wahr. Sie vergrößert meine Handlungsfähigkeit. Und ich versuche, diese Wahrheit dann auch durchzusetzen. Und wenn mir das gelingt, dann ist sie wahr. Also Bewährung, ja, aber ein ganz anderer Bewährungsprozess als etwa bei Popper, wo Bewährung bedeutet, ich bewähre eine Theorie an den Fakten, ich komme der Wahrheit womöglich näher, bedeutet hier Bewährung Bestätigung durch den Lebensprozess. Das heißt, ich kann gar nicht im Vorhinein wissen, ob etwas wahr ist. War es das, was sich durchsetzt und was mir einen Überlebensvorteil ganz konkret bringt?
Ja, aber dann jetzt lass uns das mal umlegen auf diese ganze Präsidentschaftsdebatte und diese Auseinandersetzungen um die Wahl von Donald Trump. Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, du hast vorhin kurz die Washington Post zitiert, die Trump in seiner ersten Präsidentschaft 30.000 Lügen unterstellt oder festgestellt hat. Es gibt unzählige Fact-Checking-Portale, auf denen Reden bekannter Politiker und ganz besonders Trump-Reden dann an der Wirklichkeit geprüft werden und dann wird eben gezeigt, nein, das ist eine Lüge, das ist eine Lüge und so. Und du würdest sagen, die Leute, die so ticken und auch diese natürlich vor allem Nicht-Trump-Wähler, die nicht verstehen, können, wie man jemanden wählen kann, nachdem er so offensichtliche Falschaussagen macht und so offensichtlich quasi Lügen in die Welt setzt, um nur um seine Agenda zu fördern, die setzen einen ganz anderen Wahrheitsbegriff voraus, als Trump und viele seiner Anhänger ihn voraussetzen. Also mir kommt dieses Schlagwort in den Sinn. Unsere Johanna Di Blasi im RefLab hat einen Blogbeitrag dazu geschrieben und das als Eingang genommen. Sie hat gesagt, es gibt, man sagt, die Demokraten nehmen ernst, was Trump sagt, aber sie nehmen ihn als Person nicht ernst. Und die Republikaner nehmen nicht ernst, was er sagt, aber sie nehmen ihn als Person ernst. Also ganz viele, das wurde ja sogar von einer republikanischen auch Pressesprecherin oder wurde das vor kurzem gesagt, ja, man darf sich nicht konzentrieren auf das, was er sagt, man muss sein Herz sehen hinter dem, was er sagt oder so. Also
sehr schön, sehr gut.
Ja.
Ich darf das nochmal ergänzen. Ich denke, da führst du uns auf die richtige Spur. Es wird da auch richtig anschaulich. Der rationalistische Wahrheits- und Wissensbegriff, der geht von einer feststehenden Realität aus. Das ist ja zunächst mal auch eine philosophische Voraussetzung. Das verdanken wir Descartes. Und dieser pragmatische Wahrheitsbegriff, für den steht die Wirklichkeit gar nicht fest, sondern Wirklichkeit ist das, was im Vollzug meines Redens über sie eben auch passiert. Also wir haben ja auch die Theorie performativer Sprechakte, das kommt dem ziemlich nahe. Und wenn du von der Inszenierung, wenn du gerade die Inszenierung von Trump deutlich gemacht hast als Person, es ist nicht wichtig, was er sagt. Es ist wichtig, das, was er tut, das, was er inszeniert, was er an Wirklichkeit schafft. Und das hat die Leute, glaube ich, überzeugt. Also man kann ja auch immer den Eindruck haben, da wird Theater gespielt. Das ist richtig. Ja, und da sagt jemand, er spielt eine Rolle, aber er öffnet, vielleicht kann man das so formulieren, öffnet damit eine Wirklichkeit, der sich andere anschließen und die dadurch, dass sie sich ihm anschließen, diese Wirklichkeit, we shall make America great again, auch realisieren. Ja, da entsteht durch die Wahrheitsaussage selber eine dynamische Wirklichkeit. Und das ist James, das ist Dewey.
Ja, also es gibt ja auch sogar Aussagen, ich glaube von Trump selber, dass er sagt, ja, man muss Dinge einfach nur immer wieder mit Überzeugung wiederholen, dann setzen sie sich durch, ob sie wahr sind oder nicht. Und was mir in den Sinn kommt hier, ich spiele das jetzt kurz ein, ist dieses Konzept, dieses Bullshit-Konzept, das von Harry Frankfurt. Der hat ein kleines Büchlein geschrieben, ich weiß nicht, 70er, 60er Jahre, ich weiß es gar nicht, aber ein Büchlein, nee, es ist, glaube ich, später, es ist 80er.
Es sind 80er,
Ja. Ein Büchlein on Bullshit, über Bullshit, und da nimmt er eine spannende Differenzierung vor, und ich glaube, du kannst das dann als Sprungbrett nehmen, um nochmal diese Wahrheitsbegriffe zu schärfen dahinter, weil er differenziert zwischen Lügen und Bullshit. Und er sagt, ein Lügner, und das ist ja, was man Trump immer vorwirft, er ist ein Lügner und da hat er gelogen und da hat er gelogen, aber ein bewusster Lügner, der kennt die Wahrheit, der schert sich auch um die Wahrheit und sagt bewusst das Gegenteil oder sagt, was nicht wahr ist, um sich selber zu dienen, um quasi seine Interessen zu verfolgen. Der Bullshitter, der kümmert sich gar nicht, ob etwas wahr ist oder nicht. Der interessiert sich nicht für die Wahrheit, sagt einfach, was nützlich erscheint, was ihm nützlich erscheint, was seine Position verbessert. Und wenn das wahr ist, quasi okay, wenn das nicht wahr ist, er kümmert sich gar nicht um diese Wahrheitsfrage. Er hat einen völlig anderen Zugang. Und du würdest jetzt sogar noch eins drauflegen und sagen, der Bullshitter schafft neue Wahrheiten, indem er seinen Bullshit in die Welt setzt. Ja,
ja, und die, ja, wunderbar. der Bullshit-Theoretiker oder Praktiker, der hat ja gerade durch diese Wahl Recht bekommen. Das heißt, Trump lacht sich doch halb tot über diese Statistik in der Washington Post, ja. Das ist, er fühlt sich ja, er merkt, dass er es richtig gemacht hat, ja. Diese ganze Kritik läuft ja im Grunde ins Leere. Es geht ja gar nicht um Faktenwahrheit. Es geht ja darum, dass Menschen begreifen, hier ist, wer existiert. Jemand, der uns in die Zukunft führt. Und so wie der auftritt, hat er die Power auch dafür. So wie er sich inszeniert, folgen wir ihm gerne, ja? Und wird er das, was er sagt, eben auch realisieren? Ob das jetzt schon der Fall ist, ist, wir denken an diese berühmte Szene 2020 oder war das 21 dann im Januar, die Amtseinführung, wo man die Bilder sehen konnte, da haben sich auch deutsche Medien wahrscheinlich auch in der Schweiz drüber amüsiert, und Trump gesagt, es hat noch nie so viele Leute bei der Amtseinführung gegeben, nicht?
Ja.
Und man hat dann die Bilder von früheren Präsidenten mit der Amtseinführung von ihm verglichen. Und das war jetzt in einer kognitiven Hinsicht natürlich ein Witz. Das hat nicht gestimmt. Aber das muss doch so jemand wie Trump überhaupt nicht stören. Denn das, was er im Grunde wahre, richtig gesagt hat, hier ist jetzt jemand da, der hat einen riesen Hintergrund, der hat eine riesige Unterstützung und der wird das, was er tut, was er sagt, das wird er auch durchsetzen, ja?
Ja.
Und wir würden doch schon, jedenfalls wir in Deutschland hier sagen, er hat uns mächtig Beine gemacht, sowohl was die NATO wie auch was die EU angeht, ja? Also in einer gewissen Weise stimmt das. Kann man das sogar von einem rationalistischen Standpunkt aus rekonstruieren? Nochmal, Wahrheit ist das, was sich als wahr herausstellt, insofern es mich vorwärts bringt, insofern es mir nützt, ja, und nicht das, was ich feststellen kann. Also er ironisiert letzten Endes diesen konstitutiven Wahrheitsbegriff. Und nebenbei hat er sich natürlich zum Beispiel 2020 gegenüber dem Establishment, das war ja eine Wahl gegen das Establishment, es war eine Wahl gegen die Vertreterin des Establishments, Frau Clinton, hat er sehr, sehr deutlich gesagt, Leute, ihr macht euch doch eure Zahlen auch zurecht. Ich glaube auch nur an die Statistik, die ich selbst gefälscht habe. Und von daher ist dann tatsächlich auch nochmal diese Kritik an Trump philosophisch darauf hin zu befragen, ob sie nicht sehr, sehr naiv ist. Also können wir wirklich Fakten als solche erkennen oder konstituieren wir nicht durch bestimmte begriffliche Netze und Voraussetzungen, die wir notwendigerweise machen müssen, immer auch die Ergebnisse mit, die wir dann empirisch bekommen?
Ja.
Also die,
ja.
Ja.
Also an dieser Stelle, ja, sagte
mein Einsatz noch. Ja, ja, um die Pointe noch anzuschließen. Und ist da nicht immer auch ein erkenntnisleitendes Interesse? Ja, Punkt.
Ja, genau.
Beispiele nennen. Ja.
Ja, gerne. Weil an dem Punkt müssen wir, glaube ich, noch tiefer bohren. Weil man könnte ja jetzt auch diese Gegenüberstellung machen. Wir haben ja bereits 3 Folgen zu Nietzsche aufgenommen. Auf die können sich unsere Zuhörenden noch freuen. Die kommen dann in den nächsten Wochen und Monaten zum Zug und haben uns auseinandergesetzt mit dieser Überzeugung Nietzsches, dass letzten Endes der Wille zur Macht regiert, dass unter Menschen letzten Endes eben nicht einfach das bessere Argument zählt, sondern der Wille, sich dem anderen gegenüber durchsetzen zu können, der Wille, den anderen zu überwältigen. Und das könnte man jetzt Trump natürlich einseitig unterstellen und sagen, da haben wir quasi ein nietzscheanisches Menschenverständnis vor uns in seiner ganzen Hässlichkeit. Da setzt sich einer den anderen gegenüber durch, ohne Rücksicht auf Wahrheit und Richtigkeit. Er sagt, was ihm dient. Er kompromittiert die Wahrheit nach eigenem Gutdünken, das ist quasi jetzt die Inkarnation des nietzscheanischen Übermenschen, der sich quasi die Welt unterwirft, und könnte das dann abheben eben von einem sehr viel kultivierteren, rationalen, Vernunft- und argumentorientierten Stil, den die Demokraten zu verfolgen versuchen. Was ist schief an dieser Gegenüberstellung?
Schief ist, dass in der Beanspruchung einer puren Rationalität, Objektivität, eines an sich gegebenen Faktenwissens eine sehr naive Voraussetzung drin ist. Nämlich, es gibt Realität an sich, es gibt Wirklichkeit, die ich an sich fassen kann, und daran kann ich dann meine Aussagen messen. Richard Rorty greift ja auf, er ist im Grunde ein pragmatischer Philosoph, und er greift auf diese Tradition des Pragmatismus zurück und hat in einzigartiger Weise eben in einer sehr überzeugenden Weise deutlich gemacht, auf der Basis sprachphilosophischer Reflexionen, wir haben ja gar keinen direkten Zugang zur Realität. Zwischen uns und der Wirklichkeit, deren Existenz er gar nicht bestreitet. Also er ist kein Solipsist. Zwischen uns und der Wirklichkeit ist ja immer die Sprache. Wirklichkeit begegnet uns immer vermittelt. Und die Sprache, die wir sprechen, ist individuell. Sie ist vielleicht intersubjektiv, bezogen auf eine bestimmte Gruppe. Und das gilt selbst sogar für wissenschaftliche Sprachspiele. Und das heißt, wir erkennen die Wirklichkeit nicht an sich. Er hat ein berühmtes Buch geschrieben, das in der Philosophie eine Revolution ausgelöst hat, der Spiegel der Natur, eine Kritik der Philosophie, in dem er ausgehend von Descartes dieses Phänomen, diesen Irrglauben europäischer Kultur aufweist und sagt und dem gegenüber dann die pragmatischen Traditionen ins Spiel bringt. Wir sind immer interessegeleitet und wir bewegen uns immer in konkreten, auch wissenschaftlich und vor allen Dingen philosophisch in konkreten Sprachspielen. Ja, und was man jetzt auf dieser Basis dann sagen müsste, wer sich dann jetzt hingeht und dann sein Wahrheitsbegriff unreflektiert absolut setzt, noch nicht mal durchschaut, dass er ja selber von Voraussetzungen herkommt und dann die Position des anderen noch moralisch verunglimpft, der beansprucht natürlich ein moralisches Privileg und versucht auch gerade dadurch wieder, sich selbst zur Macht zu bringen.
Ja, also das ist quasi die Schieflage dieser Gegenüberstellung, dass auch unter Voraussetzung eines ganz rationalistischen und realistischen Wahrheitsbegriffs oder unter der Voraussetzung eben der Vorstellung, dass die Fakten eigentlich klar sind und dass man jetzt mit Hilfe der Fakten für seine Position streitet und so, das verkennt, dass auch darin sich eben dieser Wille zur Macht manifestiert, dass man eben dann mitnichten sich einfach auf neutralem, rationalem Territorium bewegt, sondern dass auch Menschen, die sich einer eindeutigen Wirklichkeit verpflichtet fühlen, nicht gefeit sind davor, ihre Argumente eben in den Dienst des eigenen Durchsetzungswillens zu stellen. Und dass, wenn man sich da nicht dem sich selbst stellt, dann kommt man zu einem moralischen Überlegenheitsgefühl dem anderen gegenüber, das nicht wirklich gerechtfertigt ist.
Ja. Vielleicht ein ganz kleines, kurzes Beispiel, unabhängig von Trump. Die Armutsdefinition spielt in Deutschland eine sehr, sehr große Rolle. Wir sind ja ein deutlich ärmeres Land als die Schweiz. Und die Armutsdefinition selber, die Definitionen, die es gibt, verdanken sich immer konkreten Interessen. Wir haben etwa eine Armutsdefinition, die öffentliche Debatte stark dominiert. Arm ist oder armutsgefährdet, wer nicht 60% des Netto-Durchschnittseinkommens in der Bundesrepublik hat. jetzt das gilt unabhängig von den realen Verhältnissen. Jetzt muss man nur ein Gedankenexperiment machen. Nehmen wir mal an, wir würden alle 10-mal so viel verdienen, wie wir das gerade tun. Dann würde es immer noch den Arme in dieser Bundesrepublik geben, weil es ja immer noch Leute gibt, die weniger haben als 60% des Durchschnitts. Selbst wenn wir alle Millionäre wären und in Dubai und Kuwait leben würden, gäbe es immer noch Arme. Obwohl wir Millionäre wären, ja. Also, oder ich sage, ich gehe eben von einer anderen, realistischeren Definition aus und sage, bestimmte Grundbedürfnisse müssen gestillt werden. Aber wer die Debatte kennt, wir sprechen das bei uns im Studium regelmäßig durch, weiß dann auch, das ist ja auch eine Gummidefinition. Also was verstehe ich jetzt unter den Grundbedürfnissen? Im deutschen sozialen Korb gehört dazu etwa auch eine Kinokarte im Monat, ja. Da gibt's dann aber andere, die sagen, das muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Andere sagen, kulturelle Teilhabe ist ein Menschenrecht. Also da kommen wir sehr schnell in, es geht gar nicht um die Rechtfertigung der einen oder anderen Definition. Es geht darum zu zeigen, selbst wissenschaftliche Aussage, wir haben so und so viel Prozent Armut in einem Land und dieser Prozentsatz ist gestiegen, gesunken oder gleich geblieben. Selbst solche Aussagen verdanken sich theoretischen Voraussetzungen, die nicht empirischer Natur sind, und sie verdanken sich ganz konkreten Lobbyinteressen, die diese Definition dann auch forcieren.
Ja, ja. Also, was mir jetzt natürlich ein Einwand, der mir jetzt auf der Zunge liegt, ist natürlich, ja, auch wenn man sich dieser Einsicht stellt, dass auch in den scheinbar oder angeblich vernunftgeleiteten Debatten ganz viele Eigeninteressen mitspielen und dass der Wille zur Macht eben nicht endgültig eingehegt wird, nur weil man sich auf Argumente und Wirklichkeitsbeobachtungen zu stützen glaubt, dass auch wenn man das alles eingesteht, ist es dann nicht gefährlich, diese Alternative eines pragmatischen Wahrheitsbegriffs, der einfach auf die Wirkung abhebt und die Vorstellung einer Wahrheit an sich, die es wenigstens annäherungsweise zu erkennen gilt oder die annäherungsweise erkennbar ist, wenn man das aufgibt und einfach diese wirkungsorientierte Wahrheitsauffassung vertritt, ist das nicht doch sehr viel gefährlicher und sehr viel missbrauchsanfälliger, und müsste man sich da nicht wehren dagegen, dass dann quasi in der Nacht alle Katzen grau sind und eigentlich niemand mehr irgendwas mit einiger Gewissheit behaupten kann? Wir kommen ja aus der Corona-Pandemie mit einem verschärften Bewusstsein für auch die Absurdität und Abgründigkeit bestimmter Verschwörungserzählungen. Da wurde ja alles Mögliche behauptet und da wurde auch mit Fakten und Scheinfakten interessanterweise argumentiert. Aber da haben sich quasi kritikimmune Systeme etabliert, die eine völlig alternative Wahrheit vertreten, die durchaus auch gefährlich sein kann. Und es reizt mich da einfach quasi zu sagen, ja, sind wir dann nicht besser bedient mit diesem doch noch an einer allgemeinen Rationalität orientierten Diskurs? Ist das andere, das ist doch keine echte Alternative, oder?
Ja, das reizt mich jetzt auch im Hinblick auf die Corona-Zeit. Wir haben in den Medien auch aus dem Mund von den verantwortlichen Politikern vielfach eine falsche Eindeutigkeit präsentiert bekommen. Ja. Und dann umgekehrt die Verschwörungstheorien auch provoziert haben. Ja, es ist Wissen eingesetzt worden als Mittel zur Macht, als Herrschaftsmittel. Und sowas provoziert dann auch Verschwörungstheorien. Das heißt, die wissenschaftliche Kompetenz wurde sehr häufig auch absolut gesetzt. Wenn man jetzt von vornherein sagen würde, wir haben hier den Ansatz von Herrn Drosten und wir haben den Ansatz des Bonner Physiologen und die widersprechen sich und wir haben keine Eindeutigkeit, dann würde man natürlich durch eine solche Ausdifferenzierung, eine Selbstdemütigung auch wissenschaftlicher Vernunft, die das nicht hergibt, was wir von ihr erwarten, könnte man solchen Theorien auch vorbauen. Das heißt, das Problem, das du mit Recht angesprochen hast, wird im Grunde durch einen falschen Umgang mit dem Wissensbegriff selbst auch erst provoziert. Wir haben wissenschaftliche Vernunft so hypostasiert, dass sie eigentlich diesen Verdacht auch eben erst erregt. Erster Punkt. Der zweite, ja, ich muss das ganz kritisch sehen, du weißt, dass wir da einig sind. Aber ich muss natürlich auch feststellen, hinter diesen unterschiedlichen Wahrheitsbegriffen verbergen sich unterschiedliche Ontologien. Ja, also wenn ich jetzt vom pragmatischen Wahrheitsbegriff ausgehe, gibt's nicht die feststehende Wirklichkeit, die mich festlegt. Das ist deutsche Realität, ja. Unsere Wirtschaft klagt alles, wir sind gefesselt durch die bürokratischen Vorschriften. Ein Amerikaner tickt anders. Und es hat Gründe dafür, weshalb die amerikanische Wirtschaft auch nach der Corona-Krise ganz anders in Gang gekommen ist, ja. Wirklichkeit ist nicht etwas, was feststeht, sondern was ich eben auch machen kann, auch durch die Art und Weise, wie ich sie erkenne. Sie ist nicht einfach etwas, was mich behindert, sondern auf das ich einen Einfluss habe. Also auch diesen Aspekt würde ich gerne mit berücksichtigen. Im Übrigen ist die Alternative, die du genannt hast, natürlich mit Recht provozierend genannt hast, ist das natürlich eine falsche. Wir müssen auf der einen Seite einfach sehen, es gibt unterschiedliche Wahrheitsbegriffe. Es gibt noch viel mehr als die beiden, die wir jetzt diskutiert haben. Und wir müssen von daher bereit sein, auch unsere eigene Position, wenn die jetzt eher rational orientiert ist, ich wäre mehr auf der rationalen Seite, relativieren zu können, durchschauen zu können. Und zweitens, wir sollten im Interesse einer Rationalität unser Denken und unsere Voraussetzungen durchsichtig machen. Also das, was wir beide jetzt gerade treiben, wäre wahrscheinlich ein Beitrag zur Versachlichung der Debatte, an der uns beiden ja liegt, dass man deutlich macht, wir kommen beide von Voraussetzungen her, wir sind alle nicht einfach nur verrückt, ist das Ende der Kommunikation, wenn ich den anderen unterstelle, du bist ein Idiot.
Ja, ja, good point. Und das ist genau, was eben passiert, eine gewisse, auch eine Dämonisierung des Gegenübers und ein Abschießen mit Schlagworten, die jeden weiteren Diskurs und jede weitere Auseinandersetzung mit dem anderen eigentlich erübrigen. Aber es ist doch schon, lass mich doch nochmal darauf zurückkommen, vielleicht auch im Blick auf die Zielgerade, wo ich mich gern mit dir noch verständigt hätte, über Möglichkeiten der Verständigung über diese Grenzen verschiedener Wahrheitsbegriffe hinaus. Aber ich hänge schon noch ein bisschen an dem, was wir zum Beispiel ausgehend von Kant, der diese Vernunft so stark macht und sogar eben bis in die Ethik sagt, es muss vernünftig zu und her gehen. Und dann Habermas haben wir jetzt noch nicht in unserem Podcast verhandelt, aber der knüpft ja an Kant in gewisser Weise an und entwickelt eine sehr elaborierte Theorie der gegenseitigen Verständigung. Und er hat doch diesen Begriff geprägt von der vom zwanglosen Zwang des besseren Arguments und ist ausgegangen von einer wunderschönen Vorstellung eigentlich, die mir doch auch sehr nahe liegt, dass Menschen, die sich verständigen wollen, dass sie sich ihre Positionen transparent machen, dass sie ihre Interessen transparent machen und dass sie Argumente austauschen. Und er ist davon ausgegangen, wenn das halbwegs anständig geschieht, dann wird sich das bessere Argument durchsetzen. Und Menschen wie ich und viele andere, die so ein bisschen so gestrickt sind, dass sie dem Vertrauen entgegenbringen, die sind dann wirklich eben nicht nur enttäuscht von einer Wahl Trumps, sondern das geht ja dann viel tiefer. Da werden quasi Grundfesten erschüttert, oder da wird das fundamentale Vertrauen in die Funktionalität der Gesellschaft und des Zusammenlebens irgendwie erschüttert. Also auch die ganz massiven Reaktionen auf Trump und diese Art der Politik zeigt doch, dass es nicht einfach darum geht, jetzt haben wir wieder 4 Jahre einen unfähigen Präsidenten oder einer, der unsere Interessen nicht vertritt, sondern der Aufschrei geht irgendwie viel tiefer. Man hat das Gefühl, unsere Gesellschaft funktioniert nicht mehr. Wenn dieser Mechanismus, den ich jetzt beschrieben habe, diese Verständigung ganz offensichtlich nicht mehr verfängt.
Ja, da bin ich natürlich ganz bei dir. Aber sie funktioniert eben auch nicht, wenn ich diese rationale Logik zum Grundgesetz der Kommunikation mache. Und dafür ist eben die amerikanische Wahl das beste Beispiel. Wenn ich jetzt von Deutschland reden würde, es gibt bei uns linksliberale Medien, die sagen, 30% der Bewohner in Ostdeutschland sind nahezu Faschisten oder Idioten, kapieren die überhaupt nicht, was da los ist, ja? Also so eine Art von Rationalität funktioniert eben auch nicht. Und sie übersieht, dass man selber ja auch von Interessen geleitet ist. Also lass mich noch mal kurz auf Habermas. Das ist ja unsere Standardtheorie in Westeuropa. Dieser wunderbare Satz vom zwanglosen Zwang des besseren Argumentes. Das heißt, Leute, lasst uns rational sein. Und ich weiß noch, wie in deutschen Medien gesagt wurde, als es um den überragenden Sieg von Trump ging, was machen wir denn nun? Was dachte unsere Außenministerin? Jetzt müssen wir ins Gespräch eintreten. Ich muss sagen, da habe ich mir einfach das Lachen nicht verkneifen können. Ja, das ist diese alte Habermasche Logik, die haben wir ja auch gegenüber Herrn Putin probiert. Und wie realistisch ist das denn? Und jetzt nochmal auf der philosophischen Ebene. Der Sozialpsychologe Ulrich Wagner hat sehr schön deutlich gemacht, wie unser Rezeptionsverhalten aussieht, wie unsere Bereitschaft aussieht, auf die Argumente von anderen zu hören. Sie hängt ganz wesentlich damit zusammen, ob diese Argumente, die ich höre, in mein Konzept passen. Also das ist ein erkenntnistheoretischer Holismus, ja. Wir wissen es ja aus Predigttheorien. Aussagen, die meinem Konzept widersprechen, müssen 3-mal kommen, bevor ich es überhaupt wahrnehme. Und das gilt natürlich nicht nur für den Rezipienten, das gilt auch für mich, wenn mir jemand was sagt, ja. Und dieses rationale Konzept ist in der Theorie sehr gut, aber in der Praxis ist es völlig wirklichkeitsfremd, weil es übersieht, dass wir durch Interessen, dass wir durch Zusammenhänge, durch Kontingenzen bestimmt sind. Ein sehr starkes Argument, das Niklas Luhmann auch gegen Habermas vorgebracht hat, ist zum Beispiel die Asymmetrie dieser Dialogsituation. Ja? Also es kommen immer Leute mit unterschiedlichen Kompetenzen zusammen. Ressourcen zusammen, ja, also wenn wir jetzt über diese großen internationalen Konferenzen COP oder so reden, da kommen Leute, die können locker eine gute Unterkunft, ihre Anreise mit dem Flugzeug zahlen. Andere haben das Geld nicht dafür. Die kommen schon völlig erschöpft auf so einer Tagung an und müssen zwischendurch zelten, weil sie die entsprechenden Mittel nicht haben. Wer wird sich denn wohl besser artikulieren können? Ja, oder der eine hat Wissen, hat Hintergrundwissen, hat einen Apparat und der andere hat eben nur seine Meinung und seine individuelle Erfahrung. Also diese Asymmetrie in dieser idealen Kommunikationssituation wird auch völlig übersehen und die Interessengeleitetheit. Und wenn ich mir die konkreten Debatten anschaue, dann ist es, ich bring's jetzt auf eine Spitze, eine Unverschämtheit, genau diese ideale Kommunikationssituation zu unterstellen. Und weil ich ja die stärkeren Argumente habe, aber wir im Prinzip gleiche Kommunikationschancen haben, deshalb muss der andere sich mir ja eigentlich anschließen. Also auch diese Theorie kann man verstehen als im Sinne der Durchsetzung der eigenen Interessen. Ist das deutlich geworden, was ich sagen wollte? Ja,
spitz das ruhig nochmal zu.
Ja. In dem Moment, wo die Kommunikationschancen wirklich gleich wären, gleich viel Wissen, gleich viel Ressourcen, gleich viel Zeit, gleich viel Geld. Da wäre, würde das stimmen. Aber wenn ich jetzt wahrnehme, dass das nie der Fall ist, dann ist natürlich eine solche Theorie, die sagt, du musst auf das bessere Argument hören, schon wieder etwas, mit dem ich mich durchsetze. Indem, ja, ist diese, selbst diese abstrakte, angeblich so egalitäre Theorie ein elitäres Instrument, um meine Interessen durchzusetzen, weil ich eben die besseren Kommunikationschancen habe, aber so tue, als wenn wir alle dieselben hätten.
Ja, also Wille zur Macht, wohin man schaut.
Ja.
Wir haben nur noch wenige Minuten Aufnahmezeit, um nicht in Überlänge zu gehen. Und ich glaube, die Erwartung wäre völlig verstiegen, dass wir das jetzt in der Zeit noch lösen. Aber wenn du ein paar Hinweise geben kannst, ich meine, das könnte einen ja auch verzweifeln lassen, wenn Menschen jetzt auch auf dem Hintergrund dieser ganzen Trump-Wahlgeschichte und so, wenn Menschen zusammen in einem Land leben möchten und auch leben müssen und sich irgendwie so verschiedenen, nicht nur verschiedenen Parteien zugehörig fühlen und verschiedenen Präsidenten zu verschiedenen PräsidentInnen hingezogen fühlen, sondern so verschiedene Wahrheitsverständnisse mitführen und überall eigentlich dieser Wille zur Macht dann wieder durchscheint, das könnte ja einen auch ein bisschen zur Verzweiflung bringen und sagen, ja, aber dann ist ja der Zerbruch der Vereinigten Staaten und überhaupt der Zerbruch unserer aufgeklärten Zivilisationen unaufhaltsam. Gibt's irgendetwas, was man dieser gegenseitigen Selbstdurchsetzung entgegenhalten könnte oder eine Möglichkeit zur Verständigung über die Grenzen verschiedener Wahrheitsverständnisse hinaus?
Also ich würde zum Beispiel sagen, dass das, was wir zwei jetzt hier versucht haben, tatsächlich ein solcher Beitrag ist. Was wir machen können, ist, dass wir die Verhältnisse, wie sie sind, auch dann, wenn sie uns nicht gefallen, durchsichtig machen. Also ich bin von meinem Wesen her ein Anhänger der Theorie kommunikativen Handelns von Habermas. Ich kenne ja auch nichts Besseres. Aber meine Aufgabe ist, in diesem Zusammenhang philosophisch zu sagen, Freunde, geht auch mit diesem Konzept bitte vorsichtig um. Oder hütet euch vor moralisierenden Urteilen. Also es gibt vielleicht drei Dinge, auf die man hinweisen kann und die eine gewisse philosophische Validität haben. Erstens Demut, Bescheidenheit und Offenheit. Also einsehen, ich habe in keinem Fall den Gottesstandpunkt inne. Ich bin begrenzt in meinen Einsichten, in meinem Wissen, in meiner Reflexion. Und das muss ich einsehen, das ist die entscheidende Voraussetzung, die ich in ein Gespräch mit einbringe. Von daher bin ich angewiesen auf den anderen, auf seine alternative Position. Ich muss gerade denen zuhören, die anders denken und ticken als ich. Nur dann habe ich die Chance, mit dem anderen weiterzukommen und auch meinen eigenen Horizont zu erweitern. Also Offenheit und Demut sind ja auch geistliche Tugenden. Ja. Haben wir schon oft genug besprochen. Sind die entscheidenden Voraussetzungen, um eine solche Situation zu bewältigen. Nochmal. Und das zweite wäre eben, dass wir dann auf dieser Basis versuchen, durch die Anerkennung des anderen in seinem Anderssein, durch den Verzicht auf Ideologisierung oder gar Dämonisierung, das hast du ja angesprochen, dass er sich für mich öffnet und wir von daher zu einer Verständigung kommen, die realistisch ist, nicht weil sie die Unterschiedlichkeit und die Divergenzen überspielt, sondern ernst nimmt. We agree to disagree als Voraussetzung weiterzukommen.
Ja. Peter, ich nehme das gerne als Schlusswort oder, wie man so schön sagt, als Doppelpunkt. Die Debatte ist nicht beendet damit, aber ich fand das super spannend, mit dir einmal am Beispiel dieser Wahl Donald Trumps zum Präsidenten und der damit einhergehenden Rhetorik und auch Logik zu zeigen, welche verschiedenen Wahrheitsverständnisse auch am Werk sind in einer solchen politischen Auseinandersetzung und auch zu zeigen, dass es sich eben lohnen kann, hinter die bloße Polemik auf beiden Seiten und hinter die Rhetorik zu blicken und zu fragen, wie stellen sich Menschen eigentlich die Wahrheit vor und Verständigung und Erkenntnis vor und zu merken, dass hier eigentlich Spuren zurückgehen in die Philosophiegeschichte und ganz unterschiedliche Prägungen einsichtig werden. Und ich gehe einig mit dir, dass Auseinandersetzung mit diesem, ich sage jetzt mal, erkenntnistheoretischen oder wahrheitstheoretischen Untergrund tatsächlich helfen könnten, einander ein bisschen besser zu verstehen.
Mhm. Zu unserer beider Absicherung. Es ging nicht um die Rechtfertigung von Trump. Es ging nicht um die Rechtfertigung des Relativismus, sondern es ging um das Verständigungsinteresse. Und ich denke, wir beide kennen uns so gut, dass ich sagen darf, wir würden beide Theorien der oder Konzepte rationaler Kommunikation favorisieren.
Absolut.
Aber um das wirklich fruchtbar machen zu können für die gesellschaftlichen Diskurse, ist es notwendig, sich auch der Begrenztheit des eigenen Standpunktes, diese Begrenztheit bewusst zu machen und nicht einfach sich über den anderen zu stellen und zu sagen, was bist du für ein Idiot, wenn du meine Position nicht teilst.
Ja, genau. Sehr gut. Peter, vielen Dank für dieses spannende Gespräch, für diese Sonderfolge von Mindmaps. Ich hoffe, ihr habt auch einiges mitgenommen zum Weiterdenken. Und nächste Woche geht's dann in unserem regulären Rhythmus weiter. Dann gehen wir wieder ein bisschen in die Vergangenheit und schauen uns an. Ja, das verrate ich jetzt noch gar nicht, was kommt. Aber das wird sehr, sehr spannend. Macht's gut, ihr Lieben, und tschüss, Peter.
Ade.
RefLab.